9 Tage Reise nach China liegen hinter mir. Und heute sitze ich den ersten Tag wieder hier zu Hause in Deutschland, in Essen und lasse das alles nochmal ein bisschen Revue passieren. Da habe ich auch Gott sei Dank in China direkt die Chance ergriffen. Das geht ja alles nicht direkt online, sondern einfach mit dem Laptop was aufgenommen mit dem lieben Mike Künast und dem Jonas Dross. Da mache ich ein ganz kleines Intro, weil die Reise war schon wirklich enorm, was wir da so erlebt haben. So ganz kleine Auszüge am letzten Tag noch mit dem Transrapid gefahren. Ganz genau, die Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde und nie eingesetzt wurde, die steht in Shanghai und in der Testphase allerdings auch. Aber die haben gesagt, wir kaufen das mal und machen so einen Test. Und das zeigt auch so ein bisschen, wie die da drüben so unterwegs sind. Die denken sich Sachen aus, die gehen in die Möglichkeit, die machen einfach und schauen, was draus wird. Das ist so das Gegenteil, was man teilweise in Deutschland so erlebt. Die schauen, ob die Chance da ist und dann machen die da los. Wir sind mit, wir haben ganz tolle Elektroautomarken kennengelernt, die man hier gar nicht kennt. Hypertech oder IM, Intelligent Motors. Und sind noch am letzten Abend mit einem Hi-Fi X gefahren, mit einem unglaublich geilen Elektroauto, was sehr visionär ist. Und die Marke gibt's gar nicht mehr. Sowas konnten wir da erleben, haben viel wirklich in den 9 Tagen, ich weiß gar nicht, wo die Zeit geblieben ist, gefühlt war ich jetzt 3 Wochen unterwegs, weil jeden Tag so viel Eindrücke waren. Und in dem Podcast, den ihr gleich hört, habe ich mir so ein bisschen versucht, Mühe zu geben, dass wir erst so ein bisschen unsere persönlichen Eindrücke ein bisschen schildern, dann so ein bisschen das Kulturelle, was wir erlebt haben, so ein bisschen sortieren und dann natürlich ganz viel über das Thema Auto sprechen. Und ja, das ist das, was ich am Anfang loswerden wollte und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß und los geht's. Benzingespräche, der Branchen- und Personality-Talk der deutschen Automobilwirtschaft. Der Podcast für und mit Menschen aus der deutschen Automobilbranche, die etwas zu sagen haben. Wir teilen die Liebe zum Automobil in persönlichen Erfolgsstories, die es wert sind, erzählt zu werden. Es geht um neue und verschiedene Blickwinkel auf die Autobranche und persönliche Meinung zukünftiger Geschäftsmodelle und Mobilitätskonzepte. Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketingberater. Kurzer Hinweis auf meinen starken Partner Auto1.com. Auto1.com. Europas größte Handelsplattform für Gebrauchtwagen hat richtig was zu bieten. Die meisten wissen es ja, als Händler könnt ihr Gebrauchtwagen kaufen und vermarkten, aber jetzt kommt's. Denn seit einiger Zeit erhält man bei Auto1.com sogar eine eigene Finanzierungslinie und kann Fahrzeuge mit einem Klick direkt nach der Auktion ohne Einsatz von Eigenkapital finanzieren. Das sogar mit einer 24-Stunden-Rückgabeoption. Und für alle Remarketing-Spezialisten da draußen gibt es jetzt die neuen Händler-Auktionen, mit denen man in Zahlungnahmen, Leasingrückläufer und Co. an über 60.000 Händler in 30 Ländern vermarkten kann. Schaut gern vorbei auf auto1.com. Herzlich willkommen zurück bei den Benzingesprächen. Und heute mit einer etwas besonderen Ausgabe, weil normalerweise nehme ich zu Hause online auf mit meinen Gästen oder treffe die persönlich. Und da ist man ja in Deutschland unterwegs und das ist heute definitiv nicht der Fall. Ich grüße aus Shanghai, aus China. Und mit bei mir sind heute 2 Gäste. Wir sind nämlich auf Reise. Und zwar den Jonas Dross, Key Account Manager der Kroschke-Gruppe. Hi Jonas.
Hallo Tim, danke, dass ich heute da sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Und mitgebracht haben wir dazu noch den Mike Künast, Bereichsleiter Vertrieb Mobilität der Santander Consumer Bank AG.
Hallo Tim.
Hi.
Auch wieder schön, gemeinsam einen Podcast zu machen.
Absolut. Habe ich das richtig aufgesagt? Ich muss nämlich immer vorsichtig sein, wenn ich euren Namen sage.
Ja, nee, das läuft super.
Ist klar. Ja, wir sitzen hier zusammen bei mir im Hotelzimmer, also relativ gut zusammengebastelt und haben hinter uns ein Fenster, gucken aus dem, keine Ahnung, 20., 21. Stock auf eine gigantische Stadt mit, ich glaube, 25 Millionen Einwohnern.
Ja.
Das kann man sich kaum vorstellen. Und wir sind hier unterwegs mit der Reise, mit der lieben Silvia Gerl von der BFC, mit der BFC Studienreisengruppe und haben jetzt hier eine gute Woche China hinter uns und uns war es wichtig, mal unsere Eindrücke total frisch mal hier rüber zu bringen. Und ja, wir waren in Peking einige Tage, dann sind wir mit dem Schnellzug hier runtergefahren, jetzt sind wir in Shanghai gewesen einige Tage. Das Programm ist bunt gemischt, kulturell haben wir einiges erlebt und uns schwirrt ja beinahe der Kopf, die beiden nicken. Und wir haben aber auch Autocontent quasi konsumiert und zwar live und in Farbe auf der Straße und bei einigen Händlern. Ich würde jetzt einfach mal den Ball mal rüberwerfen zu dir, Jonas. Jetzt so mit einer Woche hier in China, wie ist deine Gemütslage?
Gute Frage. Also es ist erstmal total faszinierend, was hier so alles passiert. Wie groß die Städte tatsächlich sind. Das ist mein erstes Mal in China. Ich hatte ehrlicherweise auch gar keine Vorstellung, habe mich vorher nicht groß schlau gemacht, sondern habe einfach da auf die wie immer gute Organisation von Silvia Gerl vertraut. Bin total noch geflasht von allem, was hier passiert, wie die Dinge hier passieren und wie weit uns China in einigen Dingen dann doch auch voraus ist.
Mhm. Okay, Mike?
Ja, aus meiner Perspektive ist halt wirklich so dieses beeindruckende Größe und Geschwindigkeit, um das wirklich mal ganz kurz zusammenzufassen. Und das Ganze wiederum verbunden eigentlich mit einer uralten Kultur und ganz vielen Werten, die aus dieser Historie herausrühren. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, es ist halt kein Widerspruch, sich auf seine Kultur zu besinnen, aber sich trotzdem gleichzeitig neuen zu öffnen, neue Dinge auszuprobieren und dann wirklich auch mit Höchstgeschwindigkeit voranzugehen.
Ja, die Pace, die Geschwindigkeit, die hier so gegangen wird, die ist halt, also ich hab's wie Jonas gemacht. Wann habe ich die Reise gebucht? Vor, was weiß ich, 3-4 Monaten oder so. Und ich habe mich konsequent nicht mit den Städten, die wir besuchen, befasst, um einfach hier hinzukommen und dann anzukommen und rauszustolpern aus dem Flughafen oder aus dem Bahnhof und zu gucken, was dann passiert. Und ich sag mal so, die Bahnhöfe sind hier einfach mal so durchorganisiert und so groß wie Düsseldorf oder Frankfurt, ne, die Airports in Deutschland. Das ist schon echt krass. Und die Kultur, die so hier überall drunter liegt, die ist auch enorm. Das merkt man immer. Und gleichzeitig hat man so dieses, meine Güte, sind die weit vorne, ne?
Ja, also um jetzt auch mal konkreter zu werden und mal ein paar Beispiele zu nennen, was mich jetzt so wirklich beeindruckt hat. Zum einen, dass hier alles mit einer App funktioniert. Ich brauche keinen Geldbeutel mehr mit aus dem Haus nehmen. Ich muss nur noch mein Handy dabei haben. Ich brauche auch keine Sorge haben, dass das Handy irgendwann leer geht, weil ich mir hier überall eine Powerbank ausleihen kann, um mein Handy wieder aufzuladen. Und wenn ich im Zug sitze und von Peking nach Shanghai fahre und mit 350 km/h von dieser Strecke fahre, fahre ich nicht eine Kurve, weil die Strecke einfach komplett gerade ist.
Stimmt, ja.
Ich kann mir im Zug Essen bestellen, was mir am nächsten Bahnhof geliefert wird und der Schaffner mir an Platz bringt. So. Und das ist wirklich was, wenn man das als Deutscher sieht und dann das ein bisschen mal auf die Deutsche Bahn überträgt, das ist Wahnsinn, ja. Auch das von Peking nach Shanghai, diese Strecke, das sind über 1300 Kilometer, alle 4 Minuten ein Zug fährt. Also ich glaube, in Deutschland fällt alle 4 Minuten ein Zug aus, ja. Und das ist wirklich, wirklich krass, wie diese Organisation hier läuft und an was sie auch alles gedacht haben. Weil natürlich kann man sich dadurch das Thema Bordrestaurant sparen etc. Und ich habe einfach eine tolle Dienstleistung als Fahrgast, die ich dann auch genießen kann.
Was ja aber, das war ja sowieso eines der Highlights der Reise generell, diese Zugfahrt, weil wir da natürlich einerseits gesehen haben, wie pünktlich so ein Zug losfahren und ankommen kann. Punkt eins, aber was ich zum Beispiel spannend fand, als wir angekommen sind, ist dieser Reinigungstrupp da durch. Anschließend ist auf dem Rückweg der Trupp durch und hat die Sitze umgedreht und dann sind auch schon die neuen Gäste gekommen und dann ging das wieder ab in die andere Richtung. Ja, und das ist einfach in einer Geschwindigkeit passiert. Man sagt, der Zug war ja ewig lang und ewig voll, ja, und das war alles zack, bumm, durchorganisiert und dann ging das los, ja.
Man muss auch dazu sagen, dass auch die Reinigungskräfte, also gerade auch die WC-Reinigung, alle 20 Minuten stattgefunden hat. Also das ist nicht so wie in der Deutschen Bahn.
Ja. Also war schon einfach ein interessantes Erlebnis, das so mal zu sehen und wahrzunehmen.
Ja, das war ja so die Verbindung zwischen Peking und Shanghai letztendlich. Und da hat man ja mal kurz auch, also erstmal in der Stadt, ich weiß nicht, wie viele Einwohner jetzt Peking hatte.
Auch über 20.
Auch über 20 und hier sind 25 Millionen. Also bei Shanghai weiß ich es gerade, die Stadt ist 120 Kilometer von Nord nach Süd und 140 oder umgekehrt 140 Kilometer breit, dann hat man mal so ein Gefühl dafür, wie groß das hier ist. Und also ein Standardwohnhaus, würde ich sagen, ist hier eher so, wir gucken mal aus dem Fenster, 15 bis 20 Etagen geschätzt, Standard. Ja. Ja. Und das war's. Und wenn man dann zwischen den Metropolen herfährt, hat man so ab und zu mal so den Eindruck, wie das Leben vielleicht auf dem Land ist, weil man da halt schon ein bisschen ländlich daherfährt, was dann auch immer wieder echt sehr dörflich ist, ne, wenn die da so fast nur mit Mofas, mit sehr alten Mofas durch die Gegend fahren und sehr alte Häuser haben, teilweise ohne Fenster und das war nicht gerade warm zu der Jahreszeit hier. Und dann auf einmal hast du wieder so eine Siedlung, aber wir reden jetzt nicht von einer deutschen Siedlung, sondern die Siedlung sind, sagen wir mal, 50
gleich aussehende Hochhäuser.
Mit
wie viel? Ja, dann, ja genau, gefühlt 30, 50, irgend sowas, ja. Da wohnen dann gefühlt nochmal 2,5 Millionen Leute. Mhm. Aber da fährst du halt mit dem Zug vorbei, weil das halt eine Kleinstadt ist. Da hält der Zug nicht,
ja. Genau, wir haben ja gelernt, bis in China ist alles bis 1 Million Einwohner Dorf. Genau, und ab bis 10 Millionen Einwohner ist es eine Stadt. Ab 10 Millionen eine größere Stadt und dann erst kommen die Metropolen. Das ist auch von der Definition ein bisschen eine andere, wie wir die in Deutschland und Europa kennen.
Ja. Über das, worüber wir jetzt sprechen, muss man ja einmal ganz kurz einordnen, dass in China an der Küste die Großstädte sind. Ne? Peking, Shanghai, Shenzhen, Hongkong. Guangzhou. Und dann eine fehlt mir noch.
Dieses Guangzhou.
Guangzhou, die größte Stadt der Welt, glaube ich.
Die größte Stadt der Welt ist Tokio.
Ja. Tokio, also eine der größten Städte mit über 33 Millionen Einwohnern.
Zu den Top 3 in China.
Genau, und das ist so, nennen die auch so Tier-1-Städte oder Bereiche und dann gibt's ganz viel Land und da muss man auch fairerweise sagen, das ist nicht das, was wir gesehen haben. Nur, dass man mal das so einordnen kann, das ist dann sehr ländlich, Bauernschaft, da dauert's auch noch ein bisschen mit der, ich sag mal, Entwicklung. Nur, dass ihr jetzt mal wisst, worüber wir sprechen. Wir sprechen über die Metropolregionen, wo ich würde sagen, auch international schon ein Pulsschlag der Welt inzwischen abgeht, ne?
Absolut.
Ich glaube, was vielleicht in dem Kontext aber auch wichtig ist, ich meine, wir haben ja jetzt Peking und Shanghai gesehen und da muss man dazu sagen, es gibt halt auch nicht das China, selbst bei den Metropolen. So auch der Unterschied zwischen Peking und Shanghai war für mich halt auch einfach extrem. Ja, Peking wirklich so gefühlt quadratisch praktisch angelegt, sagen wir sehr formal, immer noch relativ grau. Auch vom Umgang her, sehr viele Sicherheitskontrollen etc. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass ja gerade dieser Nationalkongress vorbereitet wurde oder die Tagung des Nationalkongresses vorbereitet wurde. Und dann kommt man nach Shanghai und das ist eigentlich eher westlich geprägt. Also das eine wirklich eher so diese kommunistische Erwartungshaltung und das andere so weltoffen, eigentlich fast westlich geprägt, wo man halt wirklich auch deutliche Unterschiede sieht. Und was für mich halt interessant war, die haben halt auch eine völlig andere Autokultur. Da fahren gefühlt komplett andere Autos rum.
Nur, also zu 95% nur vor allem einheimische Produkte am Ende des Tages auch. Sehr viel Elektrofahrzeuge, sehr viel Marken, die bei uns auch noch überhaupt gar nicht auf dem Schirm sind. Und jetzt ist ja Großteil meines Jobs, mich auch mit chinesischen Herstellern zu beschäftigen. Und wenn da auch für mich dann viele Dinge neu sind, ja, weil sie halt einfach auch sehr schnell aufkommen. Wir haben in China über 80 Automarken. Mhm. Ja, das ist mal wirklich eine Ansage und auch die Art und Weise, wie diese Automarken präsentiert werden, da kommen wir ja gleich noch drauf, ist auch eine ganz andere und hilft mir dann am Ende des Tages auch wieder besser zu verstehen, wie meine Kunden denken und warum manche Dinge bei uns anders funktionieren, wie sie hier funktionieren. Was mich aber auch noch beeindruckt hat, ist die Sauberkeit hier. Die Ordnung, die Sauberkeit, ist alles kameraüberwacht, so, ja. Aber ich glaube nicht, dass sich hier ein 18-jähriges Mädchen abends um 22 Uhr in der U-Bahn unwohl fühlen muss.
Absolut nicht. Wo du jetzt schon ein bisschen auf die Automaten gehst, erinnerst mich daran, dass ich am Anfang eigentlich sagen wollte, dass wir erst ein bisschen so kulturell sprechen wollen und auf jeden Fall das Autothema nicht zu kurz kommt, weil die Reise von der BFC, von der Silvia Gerl, die ist halt maximal gut organisiert und wir haben jetzt nicht irgendwie 9 Tage hier vor Ort Kultur, Tempel und Straßen uns angeguckt, sondern wir hatten auch ein paar Termine mit Fachleuten aus der Branche. Kommen wir gleich noch zu. Jetzt erstmal vielleicht noch so ein paar Eindrücke. Wenn ich jetzt nochmal so den Ball Peking hochwerfe, ne, du hast da gerade schon den Unterschied der beiden Städte so genannt, gehe ich auch voll mit. Und was mir da so aufgefallen ist, ist diese, also an der Architektur unterscheiden sich die Städte schon extrem. Ne? Ich sag mal so, ich weiß nicht, ob es den Begriff wirklich gibt, aber so Brutalismus, die Bauten, die sind da eckig, die sind massiv. Da ist so ein Gebäude irgendwie 200 Meter breit und eckig und die Straßen sind nicht einfach nur zwei oder vier spurig, sondern sie sind sechsspurig in eine Richtung und daneben kommt nochmal ein kleiner Park und dann fangen die Gebäude an. Da reden wir über eine Schneise von 150 Metern irgendwie. Yes. Und das ist dann normal und das war schon sehr eindrucksvoll und boah, Peking ist natürlich so, das kulturelle, also verbotene Stadt und sowas.
Auf jeden Fall politische Zentrum.
Das politische Zentrum und das merkt man da schon sehr stark, ne? Also, und es war, wie du sagtest, die Städte, also hier würde ich sagen, hier sind wir im Kapitalismus angelangt und da war Sozialismus.
Ja. Sehe ich auch so. Mhm. Definitiv.
Und nichtsdestotrotz. Jetzt könnte man ja überlegen, okay, Peking, wenn man da so zurückblickt, dass das vielleicht abweisend war von den Menschen her. Das klingt ja gerade so, wenn ich darüber spreche. Das war es aber nicht, als wir abends unterwegs waren. Super freundliche Menschen, total offen. Wir waren da abends, sind wir durch Zufall in eine Karaoke-Bar gelandet irgendwie. Wir waren da alle rein und lustig und nett, also überhaupt kein Unterschied zu Loot.
Und was ich auch noch ganz, ganz faszinierend finde, ist, dass man hier quasi komplett ohne Sprachkenntnisse überlebt. Ich kann kein Wort Chinesisch, ich kann auch kein chinesisches Schriftzeichen lesen, aber allein durch diese Alipay-App, mit der ich alles mache, das heißt, ich habe in jedem Restaurant einen QR-Code, wo ich auf die Karte komme, mein Handy übersetzt das automatisch und ich kann einfach bestellen nach Bildern. Manchmal gelingt es gut, manchmal gelingt es nicht so gut. Aber am Ende des Tages werden alle satt. So, und da muss keine Kellnerin muss Englisch oder Deutsch sprechen, sondern ich kann einfach über diese App digital kommunizieren. Und das macht es natürlich deutlich einfacher, hier auch zurechtzukommen, auch als Tourist, als Fremder, als jemand, der sich das Land anguckt. Da haben wir in Deutschland, glaube ich, auch noch Themen.
Was die Technologie anbetrifft, ja, dass die Einfachheit des Umgangs miteinander, was du alles machen kannst.
Ja, ich stelle mir jetzt auch den Chinesen in Heidelberg vor, der in irgendeinem Wirtshaus sitzt und auf einer deutschen Karte versucht, was zu essen zu bestellen, ohne Bild, nur mit ein paar Schriftzeichen, die er nicht kennt. Aber gut.
Schwierig.
Ja. Gut, manchmal waren die Übersetzungen auch schwierig.
Ich guck gerade auch auf ein Bild, ne? Tofu mit Eisenplatten. Zwangsstörung, Saft, Maikorn. Ja, klingt doch mal, ja, mal gucken, was dann kommt, ne? Also, das war auf jeden Fall sehr spannend, was wir da bestellt haben und, die alle sehr hilfsbereit. Aber kurioserweise sind ja so hilfsbereit, dass die dann dir helfen und dabei immer lauter werden, aber in ihrer Sprache bleiben und du sitzt vor den,
ja. Ich verstehe das immer noch nicht, auch wenn es lauter wird, ja. Es war nicht das Problem. Ja.
Ja, ganz genau. Ja, da haben wir eine Menge gesehen, auch kulturell, ne, die verbotene Stadt, wenn die so erzählen, wie damals da die Kaiser da regiert haben und kaum vorzustellen.
Auch der Erhaltungszustand ist wirklich auch beeindruckend.
Super gepflegt.
Sehr gepflegt, auch wieder sehr, sehr sauber. Von daher ganz fantastisch. Also ich bin sehr froh, diese Reise mitgemacht zu haben. Ich hatte ja 2016/17 war ich an der BFC. Da gab es diese Reise auch schon. Da war sie allerdings noch nicht so interessant, weil sich in China jetzt in den letzten Jahren wirklich viel getan hat. Ich jetzt da auch beruflich viel damit in Verbindung komme und daraufhin gesagt habe, jetzt gehe ich mit, wenn sich die Chance ergibt. Und das war wirklich also die beste Entscheidung und fällt auch wieder unter unser Jahresmotto 2025 geil.
Also das war es definitiv.
Ja, Grüße gehen raus an den Philipp an der Stelle, ne?
Genau. Geil, 2025.
Genau.
Was vielleicht auch noch ein Thema gewesen ist, was mir aufgefallen ist, wenn wir noch nicht bei Autos sind, ist das ganze Thema Zweiräder. in allen Formen und Varianten. Das eine ist ja wirklich dieses interessante Thema, dass du halt überall an jeder Ecke gefühlt Fahrräder mieten kannst und dass an jeder Ecke irgendwelche Elektroroller unterwegs sind, die auch gern bei nachts ohne Licht unterwegs sind, weil das ist jetzt nicht so wichtig und es hilft auch bei der Reichweite, wenn man ohne Licht unterwegs ist. Aber die fahren wirklich in alle Richtungen, kreuz und quer. Die sind bepackt bis oben hin mit irgendwelchen Sachen. Da wird alles mitgeliefert, alles gemacht, was die da auch immer mit ihren lustigen Helmen unterwegs sind, um dann irgendwo Essen abzuholen und wieder irgendwo hinzuliefern. Also was man auch in den Restaurants so erlebt hat, wie viele Essenslieferanten dort die Tüten abholen.
Wie die Ameisen.
Wie die Ameisen und in einer unheimlichen Geschwindigkeit da rausstürmen, auf ihren Roller springen und weiterballern. Hm. Das ist schon echt, also das ist am Ende das Thema, was wir vorhin auch schon beim Zug hatten, wo du sagst, du kannst ja halt an den Zug dein Essen bestellen, das wird dann halt geliefert, kommt just in time an, ja, weil da einfach so viele Menschen unterwegs sind, die sich darum kümmern, dass das Zeug, was du per App bestellst, zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
Auch da müssen wir uns als Deutsche manchmal wundern, beziehungsweise die Chinesen wundern sich. Das Thema hatten wir heute auch. Ja. Wir hatten unsere schöne Baustelle in Lüdenscheid mal kurz zur Diskussion gegeben, dass wir da seit Jahren versuchen, mal wieder eine Brücke zu bauen. Das konnte unser chinesischer Guide nicht so ganz verstehen, weil wenn man in China eine Brücke baut, dauert es maximal 3 Monate. Und wenn man morgen 20.000 Arbeiter braucht, dann hat man die. Ja, wie auch immer. Aber es scheint hier zu funktionieren. Wenn ich mir die ganzen Brücken in Shanghai angucke, wie die ihre Autobahnen sechsspurig übereinander legen, das ist schon Wahnsinn.
Hatten wir heute Morgen im Bus das Thema zum Thema Schlaglöcher, glaube ich, oder gestern, ich weiß nicht mehr, einen der letzten Tage, haben wir mal überlegt, wann wir hier in den letzten 7 Tagen waren wir viel mit Bussen unterwegs, weil die Entfernungen sind schon heftig, mit Bussen auf normalen Straßen und Autobahnen unterwegs waren. Und uns ist, glaube ich, ein Schlagloch in der
Schlagloch in der Innenstadt neben der Baustelle ist uns, ist mir aufgefallen. Ja. Aber das war halt das eine.
Das eine. Also hier ist kein.
Das ist wahrscheinlich auch schon weg.
Ja, das ist Geschichte, ne?
Also das hat der Bus gemeldet.
Total irrsinnig. Und das ist auch der Unterschied, weil China, ich glaube, 1,4 Milliarden Menschen. Hm. Und hier in den Ballungsgebieten, wenn man alles zusammenzählen würde, ist es immer noch ein Bruchteil davon. Und aus dem Hinterland, die Arbeitssituation, jetzt reden wir hier so, alles geil, alles toll und so. Der Guide war heute sehr offen und sagte, das ist nicht alles Gold, was glänzt, wenn man das so sagt. Da gibt's auch eine ganz große Bevölkerungsgruppe, die größte Probleme hat. Das Thema Wanderarbeiter ist eins davon und das ist nicht schön für die, aber es ist die einzige Möglichkeit und es ist auch so kulturell akzeptiert, dass es so ist. Hier für Baumaßnahmen, Projekte und Co., ja, morgen kannst du 20.000 Arbeitskräfte haben, die bauen.
Wird Vermittler angerufen und dann geht das los.
Und der Vermittler, ich habe einen Scherz sogar gemacht, habe ich so gesagt, und der Vermittler hat dann irgendwie eine WeChat-Gruppe mit 50.000 Empfängern oder wie? Sagt er, ja, genau.
Ja, also wir klingen jetzt natürlich sehr euphorisch, Tim, da hast du recht. Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn sich die Schulkinder, weil sie so viel Druck haben, selbst das Leben nehmen. Das ist dann ja die Schattenseite dieser Medaille. Das dürfen wir hier auch nicht außer Acht lassen. Aber lass uns doch mal zum Thema Auto kommen.
Genau, da wollen wir jetzt langsam die Kurve rüberkriegen, weil das ist ja auch so Sinn und Zweck der Reise. Und das Thema Auto, Das fängt ja im Grunde schon an, wenn man hier aus dem Hotel geht oder aus dem Bahnhof oder aus dem Flughafen rausgeht und es fahren ja überall Autos rum und dann erwartet einen erstmal irgendwie ein ganz anderes Straßenbild und alles, was wir so gewohnt sind von unseren westlichen Marken. Und jetzt sieht man, okay, in Deutschland, ich sag mal, dass man regelmäßig einen Tesla sieht, gekauft, alles gut, ne? Welche Marke? Welche ausländische Marke oder Elektromarke sieht man noch häufig in Deutland? Boah, muss ich jetzt mal schon ganz spontan so ein bisschen drüber nachdenken. Ist jetzt auch dem geschuldet, was ich hier gesehen habe. Aber hier ist das, hier ist die Frage, welche elektrische Marke siehst du nicht?
Ja.
Also.
Oder welche kennst du noch? Auch das.
Das ist ja das Interessante dabei, dass du hier wirklich extrem viele unterschiedliche Marken siehst und gefühlt von 70% hast du ja da nie was gehört, ja. Und das ist ja eigentlich für mich auch so ein Thema. Du sagst, was sind eigentlich potenzielle Marken, die zum Beispiel theoretisch nach Deutschland kommen könnten? Und welche Marke gibt's nächstes Jahr noch oder übernächstes Jahr noch? Also was hat eigentlich welche Relevanz?
Ja. Die eine Marke, die wir in Shanghai gesehen haben, IM, Intelligent Motors,
Publik, ja.
Die crazy, ne? Alibaba steht dahinter, noch ein anderer Tech-Konzern und irgendein Autobauer. Völlig, die Produkte waren perfekt.
Also wir haben ja eine Probefahrt mit diesem Auto machen dürfen und wir sind mit dem Auto einfach autonom gefahren. So, ja, der Fahrer saß am Steuer, der hat telefoniert, das Auto hatte das Navi an, dass es weiß, wo lang es fahren muss. Das Auto wusste aber auch, wie lange welche Ampel noch grün, gelb oder rot ist. Das war wirklich Wahnsinn. Das Auto ist über 5 Meter lang, hat aber eine Hinterachslenkung. Das heißt, der Wendekreis ist bei 5 Metern irgendwas.
5 Meter Wendekran bei 5 Meter Fahrbahn.
Wahnsinn, das ist wirklich ja. Wahnsinn. 787 PS Systemleistung, also auch wirklich verrückt und kann mit 900 Volt über 600 Kilometer in 12 Minuten nachladen.
900 Volt war kein Versprecher. Na, wir in Europa bauen gerade gelegentlich ein Auto mit 800 Volt. Also.
Ja, am Ende ist das ja, wir hatten ja so einen gemeinsamen Podcast auch schon, wo du ja immer deine Spiegelfrage nach vorne Ausblickfrage stellst. Und da kam ja immer dieses Thema so, wann fährst du das erste Mal in einem echten autonomen Auto? Und ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht und dass das wirklich auch so gut funktionierte. Weil das ist ja wirklich auch, das Auto hat den Fahrer einmal zum Eingreifen aufgefordert, als bei mir, wo ich mitgefahren bin, so ein Tesla versucht hat, so von ganz rechts nach ganz links, mal eben direkt vor dem Auto vorbeizufahren, wo er gesagt hat, das ist jetzt zu knapp. Und ansonsten hat er das alles alleine gemacht, inklusive Abbiegen, Lenken, Spurwechsel, Auto überholen, das komplette Programm. Ne?
Von der Marke? Ich meine, wir sind ja nun mal in der Branche unterwegs, ja. Und das war jetzt ein Beispiel, wo wir halt wo waren und keiner kannte es. Und wie weit die schon sind in so kurzer Zeit, ist ja so bemerkenswert. Und dass jetzt Software oder Kommunikationskonzerne in diese Branche gehen,
ja.
Und ja, ist das dieses Teil fährt auch Auto, bewegt sich auch, aber das Interieur, die Software, auch wenn man hier mit Didi, also dem, ist das asiatische Pendant zu Uber, kann man das so sagen?
So in etwa.
Ja, Uber kennt ja jeder, ne? Der hat auch so ein Telefon in der Mitte hängen, der weiß ja, wo er hinfahren muss und dann sind wir da gefahren. Ich gucke so auf sein Handy und denkst, das gibt's doch gar nicht im Navi. Der zeigt ja die Rotphase an vor uns in der Sekunde, also exakt genau. Das heißt, die Vernetzung der Fahrzeuge und der Infrastruktur, die ist, ob es am Land so ist, müssen wir mal einklammern, ne? Aber in den Ballungsgebieten ist das Thema geregelt.
Genau, also gerade dieses Thema Ampel, also an den Ampeln selber, vielleicht kurz als Erklärung, wird im Prinzip grundsätzlich auch die Restlaufzeit der Grün- oder Rotphasen angezeigt. Und genau diese gleiche Information hat aber auch das Auto gehabt oder das Navi gehabt und hat das entsprechend angezeigt. Und das war schon interessant und nicht nur für die nächste Ampel, sondern eigentlich für alle Ampeln, die im Einzugsbereich des Navis gewesen sind. Da. Und damit kannst du natürlich auch ganz anders fahren und das hat man natürlich auch gemerkt. In dem Kontext vielleicht noch eine Bemerkung oder was mir auch in dem Fall aufgefallen ist, wie leise die Stadt ist. Unglaublich gewesen, wenn man sieht, was hier für ein Verkehr durchfließt. Und durch diesen hohen Anteil an Elektroautos hast du fast keine Motorgeräusche mehr. Und das macht natürlich extrem viel aus, so grundsätzlich beim ganzen Thema Lautstärke.
Ich hab da mal ein bisschen drüber geschmunzelt, weil es gibt ja diese Reifenlabels. Und dann gibt's ja auch das Reifengeräusch, Abrollgeräusch. Und da habe ich mir echt das noch nie drüber Gedanken gemacht. Hier stehen wir an der Straße und haben so, was hören wir denn jetzt? Reifen.
Ja, es ist auch wirklich Wahnsinn. Also ich wohne ja in Mannheim und da ist ja ab und an das ein oder andere Auto mal etwas lauter. Das wird hier nicht passieren. Ja, also das wird hier nicht passieren. Ich habe jetzt hier auch noch kein Auto gesehen, was irgendwie, auch wenn die Ampelphasen angezeigt werden, wann es wieder grün wird, mal Vollgas losfährt. Ja, also da würde ich mich noch zügeln müssen wahrscheinlich, wenn wir das in Deutschland haben. Aber es ist schon sehr interessant und um jetzt bei dem Besuch mal zu bleiben, allein auch das Thema Werkstatt. Also die haben die Werkstatt halt 3 Etagen in die Höhe gebaut. Ja, und das wäre was, wo wir in Deutschland sagen, geht nicht. Ja, und die machen es halt. Und auch da haben wir uns dann den nächsten Lacher der Chinesen abgeholt, wie es ums Thema Werkstattvorlauf ging. Und die sagen Werkstattvorlauf, also erstmal war das Wort schwer zu übersetzen, für unseren Guide, weil es einfach ein unbekanntes Wort ist. Die haben hier spätestens nach 2 Tagen, in der Regel nach 1 Tag, ihren Werkstatttermin. Also nicht nur den Termin vereinbart, ja, das dauert ja in Deutschland auch schon manchmal, sondern die haben ihren Termin, die sind da und dann wird es erledigt. Und wenn ich heute bis jetzt noch ungefähr meine neuen Bremsen zum Beispiel bestelle, dann werden die mir morgen um 12 eingebaut.
So, wir haben es jetzt 5 vor 6.
Am Abend. So, und das ist was, das ist wirklich verrückt. Und dann fragen die, ist es bei euch? Und dann sagen wir, na, Werkstattvorlauf, zeigen wir mit den Fingern die Zahl 4, meinen die, 4 Tage. Nee, 4 Wochen. Und dann haben die gesagt, wie macht ihr das? Wie funktioniert das bei euch, dass ihr 4 Wochen Werkstattvorlauf habt? Und das ist was, das ist halt hier dem massiven Wettbewerb auch geschuldet. Wir haben schon gesagt, 80 Marken hier, die alle um Kunden auch ringen. Ja, die Autos sind mehr oder weniger mit den gleichen Features ausgestattet. Wir haben uns viele Automarken angeguckt. In Peking war eine Straße, wo quasi ein Auto-Ausstellungsraum am anderen war. Da waren wir einen ganzen Abend mit beschäftigt und die Autos haben halt einfach Sachen, wo man dann immer sagt, ja, braucht man das? Ja, weiß ich nicht, ob man einen Sternenhimmel braucht, der Sternschnuppen wirft im Van hinten drin. Ja. Ob man das braucht, ist das eine. Ob ich es habe, ist das andere.
Schick war es schon, ne?
Schick war es schon.
Na? Absolut. Und ich glaube, das war ja auch, war das dieses Hypertech?
Oh, Tim. Es kann sein, dass der Hypertech das auch hat. Oder
ja, das war Great Wall Motor mit dem
Sternen. Das war GWM, ja. Genau. Dann nebenan, wir springen jetzt mal eben nach Peking zurück.
Gerne.
Zu einem anderen Autohändler, beziehungsweise zu dieser Mall, wo man so drumherum, da war eine Freizeit-Mall mit Eisfläche, oben drüber war eine Kartbahn, 1000 S-Läden und dann in der Mitte war so ein Würfel. Und da waren im Endeffekt eigentlich nur Automaten drin. NIO,
Great Wall,
Seeker, Li Motor, Xiaomi war um die Ecke.
Huawei.
Die waren da alle vertreten und die kommen mit ihren Produkten mit schönen City Stores, wo so zwischen 3 und 5 Autos drin stehen. Schön gemacht, kommst rein, kriegst auch immer ein Wasser in die Hand gedrückt. Die sind mit ihren Produkten da, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen.
Ihre wenige Freizeit.
Wenige Freizeit, ganz genau. Und super geballt. Und da laufen die Menschen halt drumherum, gehen in die ganzen Läden rein, wie wir Langnasen uns da die Nasen plattgedrückt haben. Dann stehst du da auf einmal vor einem Geschäft Hypertech, glaube ich, oder Hypertech, glaube ich, und schaust das Auto an und denkst du, ja, okay, ist irgendwie so ein Midsize-SUV, Design, sagen wir mal, gefällig. Und dann hast du den Preis übersetzt. Dann war der, glaube ich, 42.000 Euro so die Ecke. Und dann haben wir uns den Innenraum angeguckt. Ja, ich würde behaupten, bei einer deutschen Marke, bei einer deutschen Luxusmarke, weil der Innenraum Alcantara, gesteppte Sitze, alles gemacht, da kostet der Innenraum die Hälfte. Aber locker.
Zumal es in dem Innenraum einfach Features gibt, die du in Deutschland auch gegen Geld nicht kriegst. Das ist ja das Nächste. Also da kommt's ja, also allein, dass man hat keinen Türöffner mehr, sondern man drückt innen auf den Türöffner, dann geht die Tür auf und man hat dann aber oben am Dach immer nochmal einen Türöffner, dass man sich nicht rausbeugen muss, um die Tür zuzumachen, sondern man klickt einfach drauf und dann geht die Tür wieder zu. Auch wieder so ein Thema. Braucht man es oder braucht man es nicht? Ja, aber ich brauche auch keine elektrischen Fensterheber. Trotzdem haben es alle Autos mittlerweile.
Der Convenience-Faktor ist viel höher jetzt, der hier gedacht wird, weil das ein erweitertes Transportmittel zum Wohlfühlen ist.
Ja, und die Chinesen denken Auto ja auch ehrlicherweise anders. Die Chinesen denken Auto ja eher als Nutzungsgegenstand wie ein Handy, als Technikgegenstand. Deswegen haben wir hier auch Produktzyklen, die 1 Jahr oder 6 Monate sind. Hier kommt ja laufend was Neues auf den Markt, was dann wieder die neueste Technik beinhaltet. Und so nutzen wir das auch. Wir haben auch ja 2, 3 kleine Unfälle gesehen, wo in Deutschland sofort alle ausrasten würden, ja, und sich wahrscheinlich gegenseitig an die Gurgel springen, weil man das Auto des anderen kaputt gefahren hat. Und hier ist es gefühlt, wie wenn mein Handy runterfällt und das Display ist kaputt. Dann gehe ich halt zum Handy shoppen lassen, neues reinmachen. Fertig. Also die Bindung zum Auto und die Art, die Auto gedacht wird, ist hier eine komplett andere, wie wir das von unserem Heimatmarkt her kennen.
Mhm. Ich glaube, am Ende haben wir das ja auch in der U-Bahn gesehen. Du lebst ja dein ganzes Leben mit dem Handy. Die gucken da TikTok, alles Mögliche, da wird drüber kommuniziert, da wird gespielt und so weiter. Und am Ende haben die genau dieses Leben, was die hier führen, mit all diesen Möglichkeiten und Fähigkeiten, haben die so komplett ins Auto gebracht. Und wir haben ja zum Beispiel auch in diesem Einkaufszentrum, wo die ganzen Autohäuser waren, war so ein riesen Ladepark außenrum. Da saßen halt die Leute in ihrem Auto, haben in der Zwischenzeit herumgespielt und gemacht, weil die in der Zwischenzeit halt das Fahrzeug geladen haben. Das ist da halt der Standard, da leben die quasi dann drin in dem Auto. Und das war dann halt einfach auch diese Technologie. Und am Ende hat man aber auch gesehen, die Geschwindigkeit zum Beispiel von den Displays, die Auflösung der Displays, das war halt einfach wie ein großes Handy. Ja, mit allen Möglichkeiten, Insular, inklusive Video gucken und so weiter. Das war schon echt beeindruckend. Aber das ist halt das, wo wir uns dann möglicherweise auch umstellen müssen und sagen, was erwartet ja nicht, sagen wir, jemand in unserem Alter, jetzt sagen wir mal, arbeite ich mich so um die 50 rum, sondern was will eigentlich die Jugend von heute, wie wachsen?
Was will der Jonas? Ja, ich bin ja erst 29.
Was willst du mit deinen 29 eigentlich perspektivisch haben, ja? Wie muss das eigentlich aussehen und funktionieren? Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo wir uns halt auch mit neuen Dingen beschäftigen müssen und überlegen, was will eigentlich der Kunde? Und ich meine, wir reden darüber, dass hier potenziell 1,3, 1,4 Milliarden Kunden leben. Und wenn die dann entscheiden, dass das halt ein Standard ist, der cool ist, dann hat das natürlich schon Auswirkungen, ne?
Und dann leben wir ja auch, es ist immer noch Planwirtschaft hier. Und man merkt es halt, dass meine persönliche Meinung, dass halt Dinge eingeleitet werden. Und der Guide sagte auch, die machen ja fünf Jahrespläne und dann noch Langfristpläne. Und in aller Regel ist dann fünf Jahresplan, wird der halt eingehalten, ne? Und bei allem Planwirtschaft, Kommunismus, jetzt sind wir hier in einer kapitalistischen Zentrale so ungefähr, die Menschen werden ja krass unterhalten mit der wenigen Zeit, die die haben. Also das ist schon nicht einfach hier zu leben und zu arbeiten, glaube ich. Das ist schwierig. Wir waren noch in Peking haben wir echt das Glück gehabt, noch bei BYD zu sein, bei einem richtigen Autohaus, was im Endeffekt ein privater Händler, Vertragshändler BYD war. Der hat, ich hau mal ein paar Eckdaten raus, 7 Jahre alt, hat 12 Filialen in Peking, alles nur BYD. Da muss man wissen, dass in Peking, Planwirtschaft, im Jahr 100.000 Autos nur verkauft werden. Also dürfen. Ne? Also da ist nicht irgendwie hau raus und Feuer frei. Da muss man schon schauen, dass man da die Quote nicht überschreitet und dass der Markt wird sich dann aufgeteilt. Die haben da immer noch einen Anteil von 40% Benzin, Hybride und Elektro 60%. Boah, was haben die so? Die Autos von den Preisen her, das startet bei kleinen BYDs, bei dem
der kleine um 12.000 Euro gekostet, wenn man das jetzt mal umrechnet. Man muss einfach sagen, das ist der Preis, der in Deutschland dann erzielt wird, wenn das Auto rüberkommt.
Ich sag mal, wenn in Relation, genau. Und dann geht das hoch, ich sag mal so im Durchschnitt oberes Mittelmaß bis 50 so die Ecke, vielleicht mal 60, wenn es hochkommt. Aber dann hast du schon volle Bude und ein 6 Meter langes Schiff.
Was aber zum Beispiel interessant war, dass diese Gruppe halt nur eine Lizenz hatte für den Verkauf der Sie-Reihe und du dann halt für diese andere Reihe quasi eine separate Lizenz brauchst.
Ja, also wieder merkwürdig, ne?
Oder wo da diese Han und Tan und Han, Tang und Co. drin sind. Ja, und da war dann halt nur dieser Sea Lion, Seagull und so weiter. Das sind die halt dort verkauft werden durften. Also dass dann selbst bei BYD nicht mal die komplette Produktpalette verkauft werden durfte, sondern da nochmal eine Trennung drin gewesen ist.
Mhm. Ja, wenn man das so in Relation setzt, wir haben mal so versucht rauszukriegen, durchschnittliches Gehalt hier so monatlich, dann haben die so 2.000 bis 2.500 Euro gesagt, wahrscheinlich eher in den Ballungsgebieten. Dass man so ein bisschen einordnen kann, ob jetzt 50.000 oder 40.000 Euro umgerechnet halt sehr viel sind oder nicht. Also das ist auch zum Beispiel das Thema Leasing, kennen die hier nicht. Das ist entweder Taufen-Cash oder maximal eine Finanzierung, so war das ja, richtig, ne?
Genau, da war das Thema, dass in den Großstädten eher Barkauf ist und im Land dann oder auf dem Land dann eher das Thema Finanzierung auch nochmal angesagt wird.
Mhm. Und ein Zinssatz war, glaube ich, gar nicht so extrem weit weg wie in Europa, ne?
Nee, war knappe 5% da.
Mhm. Ja, weil bei der Mike natürlich auf Sendung in dem Abend.
Dann habe ich zugehört, ja.
Ja, was haben wir denn sonst noch so, ne? Die haben da, das war ein Autohaus mit 80 Mitarbeiter gesamt, 15 Verkäufer und im Kundenservice, also Annahme, Werkstatt, da war ein bisschen schwammig, so 40 bis 60 Leute im Kundenservice, also da wird recht, also da geht's rund, ne?
Und auch da die Werkstatt, ich bin ja durch BMW-Audits auch viel durch Werkstätten gelaufen in Deutschland und in China jetzt bei den beiden Händlern war es so, die haben eine brutale Deckenbeleuchtung. Also da müsste man sich um Luxwerte oder ähnliches überhaupt keine Sorgen machen. Das ist Licht wie im OP-Saal. Ja,
über so einer
Lackierstraße, wo nachher geprüft wird, ob da ein Steinschlag ist. Ne?
Genau. Genau.
Bei BYD war das auch interessant, dass sie da zum Beispiel an jedem Arbeitsplatz Kameras hatten, aber nicht um den Mitarbeiter zu überwachen, sondern damit der Kunde sein Auto sehen konnte während des Werkstatttermins.
Ja. Genau, da konnte der Kunde dann
da
genau
konnte der Kunde beobachten und sagen, okay, wann fahren die mein Auto auf die Hebebühne, was passiert da, wer macht hier was, wie sieht das aus? Schon interessant und spannend, ja. Aber was auch für mich zum Beispiel interessant war, die haben im Prinzip an einem normalen Werktag haben die nur 15 bis 17 bis 20 Durchgänge, aber dafür am Wochenende 60.
Ja, stärker
haben wir damals. Weil sie mich darüber gewundert hatten, wie das eigentlich sein kann, mit so vielen Leuten in der Werkstatt so wenig Durchgänge zu arbeiten, ja. Die machen eigentlich im Laufe der Woche eigentlich nur die ganzen, sagen wir, Unfallfahrzeuge. Und am Wochenende kommen die Kunden und lassen dann ihren Kundendienst machen. Mhm. Und da brauchst du halt einfach die Menschen.
40 Minuten, hat er gesagt. Also Dauer einer großen Wartung. 40 Minuten schießen wir das Ding da durch.
Weil halt auch nicht nur einer im Auto arbeitet, sondern das ist ja wirklich, wirklich verrückt, wie prozessoptimiert die hier schon mit allen durchlaufen.
Ja, Prozesse ist, das liegt aber echt, da würde ich jetzt mal so die Schnittmenge mit so der Kultur, so, bei denen trifft sich gerade so dieses Kultur, sehr genaue, sehr ausdauernd und ne?
Wir haben sie auch auf der Mauer gesehen, wir waren ja auch auf der Mauer, um kurz wieder ins Kulturprogramm
anzusprechen. Wir waren da auf der Mauer, wir waren auf der chinesischen Mauer. Du hast mal einen so Ort, dicke
Mauer. Die Arbeitsmotivation von damals hat sich eigentlich ins Heute übertragen. Also, dass viele Leute
und jetzt gemixt mit Hightech
schaffen und jetzt gemischt mit Hightech. Und auch damals waren die Arbeitsbedingungen nicht immer top.
Wahrscheinlich
nicht. Auch Standard nicht ins Heute übertragen, aber
ja.
Aber sie schaffen was.
Ja.
So.
Was mir auch noch so einfällt, ob das jetzt bei BYD vor Ort war oder bei IM, der Guide hat mir auch den chinesischen Namen gesagt, Kurzauer, ob das Ling Long Chi Che war, ich kann es nicht mehr sagen. Es ist einfach eine unfassbar schwierige Sprache. War in fast allen in den City Stores oder auch bei den Autohändlern gab es meistens eine junge Dame, die mindestens zwei Handys in der Hand hatte und so ein Kamerastativ hatte und da klemmte immer ein Handy drin. Und ich glaube, dass die da permanent entweder Livestreams zu den Autos gemacht hat oder individuelle Beratung. Eins, das konnten wir nicht rausgekriegt. Die war die ganze Zeit, die stand da,
aber überall
und hat erzählt und gemacht und getan, ne?
Also, und jetzt vielleicht ein guter Punkt, Tim. Jetzt kommen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz auf dieses Thema, warum die so viele City Stores haben. Es ist ja auch ein Konzept, was man in Deutschland manchmal sieht. Ja, dass der ein oder andere Hersteller mit einem Pop-up Store arbeitet, um da eben auch Kunden in der Innenstadt zu gewinnen. Bei den Chinesen ist es halt so, die arbeiten sehr, sehr lange. Wir haben das jetzt schon häufiger gesagt, aber die arbeiten in der Regel 12 Stunden am Tag mindestens, dann noch mit Hin- und Zurückfahren. Das ist hier auch kein Spaß und haben dann eben sehr gedrängte Freizeit. Da haben die auch gar keine Zeit, in Shanghai irgendwo mal kurz hinzufahren bei der Größe, die diese Stadt hat und zu sagen, ich gucke mir jetzt am Wochenende mal kurz drei Autos an und überlege mir, was ich mir als nächstes zulege, sondern die werden halt da abgeholt, wo sie wirklich unterwegs sind. Und wenn eben das Auto als Mobile Device gesehen wird, wie eben halt ein Handy oder ähnliches, dann laufen die da vorbei und kommen so mit dem Produkt in Verbindung und können dann, wenn es denn zum Kauf kommen sollte, entweder direkt dort kaufen, online kaufen oder dann doch ins Autohaus fahren und das Fahrzeug auch dort kaufen. Also auch wieder ein sehr, sehr spannender Punkt, den wir hier haben. Und so funktioniert halt dieses Konzept oder das ist der Grund, warum das Konzept in China besser angenommen wird, wie es bei uns zulande angenommen wird.
Boah, da habe ich aber eine These zu. Ich glaube, dass das jetzt bei uns in Deutschland auch besser funktionieren könnte, wenn sich mehr ums Trauen geht's gar nicht, sondern einfach die Lust und die Luft dafür haben, das auch zu investieren, da Autos hinzustellen.
Ich glaube, das Hauptthema, das hatten wir auch gehabt, dass die in China mittlerweile ja keine Autohäuser oder keine Industriegebäude mehr im Stadtzentrum machen dürfen, sondern dass alles nach außen verlagert wird. So, wenn du jetzt aber ins Autohaus fahren musst, weil du halt ein Auto angucken willst, bist du ja eine Stunde beschäftigt, einfache Strecke, um überhaupt in die Region zu kommen, wo theoretisch ein Autohaus stehen könnte. Und dadurch brauchst du natürlich auch diese City Stores. Da macht das natürlich auch Sinn. Ich glaube aber auch, selbst in Deutschland ist das mit Sicherheit ganz gut machbar, weil du damit natürlich auch Prozesse im Autohaus ganz anders gestalten kannst, weil du das in der Fläche viel besser anlegen kannst. Ob du das nach oben oder quer baust, hängt ja auch, sag mal, regional sehr stark davon ab, was Sinn macht. Und das sind so Dinge, wo man sich wirklich drüber unterhalten muss, wie kann man solche Dinge auch nutzen, um eben zum Kunden zu kommen, um dort Traffic zu erzeugen. Auch mit dem Thema dieser Influencer oder Influencerin, was sie da abgewickelt haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Arbeitszeit, weil du das auch gerade angesprochen hattest. Ich hatte mir das nochmal aufgeschrieben mit den Verkäufern bei BYD. Die offizielle Arbeitszeit ist von 8.20 Uhr bis 17.20 Uhr für die Verkäufer. Das Autohaus macht aber erst 20 Uhr zu. Und die Verkäufer sind natürlich ganz gern auch mit Überstunden beschäftigt, unbezahlt, weil ja das Autohaus bis 20 Uhr besetzt sein muss. Also faktisch ist die offizielle Arbeitszeit 8.20 Uhr bis 20 Uhr da.
Ja. Ja. Hatte er was zu der Bezahlung von den Verkäufern gesagt? Waren die auch provisioniert, glaube ich?
Die waren auch provisioniert pro Fahrzeug. Also im Prinzip so, wie wir das halt auch kennen mit dieser Bruttoertragsprovision. Und die sind halt so, bei BYD waren die dann halt bei 15.000 Yuan im Monat. Das sind halt Pi mal Daumen 2.500 Euro, die da verdienen.
Ja. Ja. Die Zeit, die rennt. Ich glaube, wir machen hier schon mal gleich einen Knopf dran, sagt man so schön. Aber wir müssen da nochmal weitersprechen, weil gestern hatten wir das Glück, auch einen ziemlich interessanten deutschen Kollegen hier in BFCler, Ex-BFCler, der seit einigen Jahren in Shanghai in der Autowirtschaft arbeitet, bei einer sehr großen, namhaften deutschen Firma. Schnelle Grüße an den Henning Schulzki, so, jetzt habe ich den Namen richtig. Das war auch höchst interessant, weil der auch, den konnten wir löchern. Das war super interessant, ne, Fragen zu Agenturvertrieb, bla bla bla. Das hat er alles beantwortet, da machen wir nochmal separat was zu. Ich würde euch aber an der Stelle mal fragen, bevor wir mehr Licht anmachen. Es wird hier wirklich gerade kuschelig. Uns fehlen nur ein paar Drinks noch, ne?
Ja.
Die holen wir uns gleich. Genau, wir gehen heute nochmal in Shanghai diese legendäre Skyline gucken. Was sind so die krassesten Momente, die ihr so hier so mitgenommen habt? Ich fange mal an, weil ich das habe. In Shanghai steht das dritthöchste Gebäude der Welt mit 632 Metern. Da fährt man mit einem Aufzug am Stück hoch in 57 Sekunden. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, hoch war 18 Meter pro Sekunde. Jetzt denken wir alle mal ans Freibad, an den Zehner. Mit denen mal zwei in einer Sekunde. Ich habe das gefilmt, ich werde das mal posten. Er fällt einem nichts mehr. Also das ist irre. Dann diese schiere Sauberkeit, die physische Infrastruktur, die wir hier erleben, von der digitalen mal ganz zu schweigen. Habe ich so mitgenommen, dann auf der Mauer mal laufen zu dürfen. Das waren meine so Top 2,5. Mike?
Ja, also für mich war tatsächlich so dieses Thema, dieses Gegensätzliche in China, weil du wirklich alles in allen Extremen. Du hast gefühlt nichts, wo du jetzt sagst, aus deutscher Perspektive, das ist normal. Ja, sondern es ist immer entweder super groß, super klein, super schnell, super langsam, super digital, komplett analog. Das ist schon, das ist das eine. Das zweite ist für mich tatsächlich auch so diese Freundlichkeit, diese Hilfsbereitschaft der Menschen, egal wo man hingekommen ist, zu fragen. Wir standen gestern so ein bisschen lost am Straßenrand und haben nach einem Restaurant geguckt, kam direkt jemand an und meinte, habt ihr irgendein Thema, wo wollt ihr hin, was wollt ihr machen? Super freundlich. Das ist ein Punkt. Und was mir halt tatsächlich aufgefallen ist, weil das für mich eines der großen Themen ist, wir sprechen ja in Deutschland immer auch über Elektromobilität, was alles nicht geht. Und da ist ja immer so ein ganz besonderer Punkt, das Thema Ladeinfrastruktur. Das geht bei uns nicht, weil es gibt gar nicht so viele Ladesäulen. Und dann haben wir auch mal unseren Guide gefragt und haben gesagt, ich meine, ihr seid so viele Menschen hier und eure Häuser sind so groß. Wie schafft ihr es, eure Autos zu laden? Er hat gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Dann machst du an deinem Parkplatz halt eine Wallbox. Ja, aber wenn aber in so einem großen Haus so viele Menschen wohnen, sagt er, ich verstehe dein Problem immer noch nicht, dann machst du halt eine Wallbox dran. Ja, und ansonsten gehst du halt in den Supermarkt oder das sind halt große Parkplätze, da sind irgendwie 100 Ladesäulen. du lädst halt einfach. Wo ist das Problem? Ja, und das ist so der Punkt. Und dann unterhalten wir uns in unseren vergleichbaren Mikrostädten dazu, was alles da nicht geht und dass man so ein Auto nicht laden kann. Und die gucken dich hier komplett verständnislos an und die haben schon einen Riesenanteil Elektromobilität. Und das war für mich eigentlich dieser Punkt, wo du sagst, Leute, wir müssen einfach auch mal aufwachen und nicht in diesen ganzen Problemen denken, sondern sagen, was passiert eigentlich, wenn wir es einfach mal machen?
Ja, das ist, also das ist auch ein Punkt, den nehme ich mir auch mit, dieses einfach mal machen und nicht, wir haben mal in Deutschland diese Debattenkultur, dass wir sehr oft und gerne und lang drüber sprechen, warum etwas nicht funktioniert und hier wird's halt mal gemacht so und getestet und wenn es gut ist, wird's weitergemacht und wenn es nicht gut ist, wird's geändert. Auch die Aufzugfahrt war Wahnsinn, ja, und auch der Ausblick, kam mir vor wie Miniatur Wunderland, wenn ich runtergeguckt habe. Ja,
weil du warst eine Minute vorher noch unten.
Genau, du warst eine Minute vorher unten, du warst auf einmal oben und alles war winzig, ja. Und natürlich auch so diese Historie, die China hat, mit der die aber auch, wie sie damit umgehen, wie sie damit in die Zukunft gehen, wie sie sich die guten Dinge mitnehmen. Und ich hätte mir eine Reise in am Ende des Tages eine kommunistische Diktatur schlimmer vorgestellt. Zumindest nach dem, was ich gesehen habe.
Ja. Was du gerade gesagt hast mit dem, was alles nicht geht, dass das so präsent ist bei uns in der Kultur oder vielleicht in Deutschland gerade sehr akut. Also ich nehme hier definitiv eins mit in die Dinge, auf die ich jetzt blicke. Es besteht doch die Chance, dass es klappt. Go.
Ja.
Und das ist ganz wichtig. Also im Privaten, aber auch natürlich gerade im Beruf, wo es ja teilweise doch komplex zugeht, da besteht doch die Möglichkeit, dass es geht. Na, ihr bei Kroschke denkt auch ziemlich weit nach vorne. Da bestehen auch eher Chancen,
natürlich,
dass Dinge klappen. Na, super wichtig, da ist der Philipp auch.
Ja, natürlich der Vordenker und zieht ja auch ganz viele Leute mit. Und da haben wir auch einfach die Möglichkeiten, deswegen bin ich auch so gern bei ihm, diese Mentalität, die du gerade ansprichst, dieses wir machen's jetzt so und wir laufen los und wir gucken und wenn es nicht gut war, korrigieren wir den Kurs, aber wir haben es gemacht und lieber mache ich was und scheitere dabei, wie ich mach's nicht und überlege mir die ganze Zeit, was wäre wenn gewesen.
Mhm. Und bei euch, bei der Santander, euch nehme ich auch nicht so als die, ich sag mal, Standardbank mal nach Zahlen irgendwie war, sondern jetzt kenne ich euch natürlich auch ein bisschen und wo ich dann so merke, so ja, die denken auch flexibler und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil bei euch.
Am Ende ist das ja das, was wir hier halt häufig auch gesehen haben, dieses Ausprobieren, gucken, was sind neue Chancen, die wir gehen können, wo können wir vorne dabei sein, was können wir ausprobieren. Klar, und das ist halt auch eine Mentalität, man muss halt auch lernen, dann mit den Misserfolgen umzugehen, wenn es halt mal wieder nicht funktioniert hat oder wenn es zu langsam gewesen ist. Aber am Ende können wir dann halt auch für uns sagen, diese Mentalität, diese Einstellung hat uns halt am Ende auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Ja? Mhm. Dieses Ausprobieren, und das finde ich halt gut so, das ist wichtig, dass wir uns das auch beibehalten in allen Dimensionen.
Ja. Völlig verrückt, auf der Reise hierhin habe ich mehr oder weniger noch, ich bin bei der Santander-Kunde und habe digital abgeschlossen und habe, glaube ich, während der Reise auch noch digital eine Zulassung bei der Firma Kroschke gemacht.
Mit einem Carbon-Kennzeichen. Mit ganz wichtig, das war der Grünabschluss, geil, 2025 auf Carbon. So ist das.
Auf Carbon. Ihr Lieben, ihr merkt, wir könnten jetzt wirklich noch Stunden weitermachen und da wird mit Sicherheit noch einiges, die Eindrücke sind so vielfältig, müssen wir mal verdauen alles. Wo wir beim Thema Verdauen sind, wir werden jetzt hier Schluss machen, weil wir werden jetzt hier irgendwie in die Großstadt reisen, ob mit U-Bahn, die, was auch immer, und uns in eine Rooftop-Bar, würde ich mal vorschlagen, setzen und das nochmal genießen.
Ein schönes Abschlussessen,
genau,
hier in Shanghai.
Ganz genau. Da seid ihr jetzt leider nicht dabei, es tut mir leid, aber ja, so ist das Leben, ne? Ich würde sagen, wir hören uns bald wieder, wo immer ihr uns hört. Du lange Gott. Was für eine Abmoderation, ne?
Ja.
Aber so, na gut. Ich würde sagen, wir hören uns bald wieder. Macht's gut da draußen. Schöne Grüße aus Shanghai sagen der Tim, der
Jonas
und Mike.
Macht's gut da draußen. Ciao.
Ciao.